Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir haben am vergangenen Sonntag mit dem dritten Kapitel des ersten Mosebuches begonnen. Und ich lese heute Morgen die Verse 1 bis 5. 1. Mose 3, 1 bis 5. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte, und sprach zu dem Weibe: Ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? Da sprach das Weib zu der Schlange: Wir essen von den Früchten der Bäume im Garten. Aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt: Esset nicht davon, rühret sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbet. Da sprach die Schlange zum Weibe: Ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tage, da ihr davon esset, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Um verstehen zu können, warum diese Welt so ist, wie sie ist, müssen wir uns mit den ersten Seiten der Bibel befassen, mit der Schöpfung und mit dem Sündenfall. Gott hatte alles wunderbar geschaffen, es war alles sehr gut, sein Urteil lautete, und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Bis zu jenem tragischen, unseligen Augenblick, da es dem Widersacher Gottes, dem Satan, gelang, Eva zu verführen. Die beiden ersten Menschen, Adam und Eva, wurden Gott ungehorsam, und so kam die Sünde mit all den schrecklichen Folgen in diese Welt. Man kann diese Welt nicht verstehen, ohne den Sündenfall zu bedenken. Hätte es den Sündenfall nicht gegeben, so hätten wir heute das Paradies auf Erden. So aber stellt Johannes in einem seiner Briefe fest, die ganze Welt liegt im Argen. Wenn es hier heißt im Argen, dann ist das nicht etwas Böses, etwas Arges, sondern dann ist das der Arge, der Böse, der Satan, die alte Schlange, unter dessen Einfluss diese ganze Welt steht. Warum ist der Mensch von Hause aus ein Egoist? Warum ist er nicht einfach gut? Warum liebt er Gott nicht? Warum liebt er seinen Nächsten nicht wie sich selbst? Warum ist der Mensch so, wie er ist? Die Antwort lautet, weil durch das erste Menschenpaar die Sünde in die Welt gekommen ist. Und wir haben uns am vergangenen Sonntag damit befasst, wie der Satan vorgegangen ist, um den Menschen zu Fall zu bringen. Und heute wollen wir das noch ein wenig ergänzen und auch weiterführen. Wie wir gesehen haben, ist die Taktik des Satans bis in unsere Tage hinein dieselbe geblieben. Sein Ziel ist es, den Menschen vom Wort Gottes wegzureißen. Das ist das Entscheidende. Der Satan will dem Menschen das Wort Gottes wegnehmen. Und das ist es ja, was wir gerade auch in unserer Zeit beobachten. Wir denken da nicht nur an die Bibelkritik, sondern wir denken an die Vernachlässigung der Bibel in den Reihen derer, die sich zu Jesus bekennen. Wir denken daran, dass Menschen die Bibel, das Wort Gottes, verachten in unserer Zeit, dass sie dieses Wort mit Füßen treten, obwohl eben alles vom Wort Gottes abhängt, alles. Land, 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 höre des Herrn Wort. Es kommt alles darauf an, dass Gottes Wort verkündigt wird, das Wort der Bibel, das Wort vom Kreuz. Und es kommt alles darauf an, dass Gott die Herzen anrührt, dass Menschen willig sind und bereit sind, Gottes Wort zu hören. Das ist ganz entscheidend. Und der Gemeinde Jesu kommt es in der Hauptsache darauf an, dass der Herr Jesus redet durch sein Wort. Und wenn wir sagen durch sein Wort, dann meinen wir das Wort der Heiligen Schrift, der Bibel. Und dass wir willig sind zu hören auf das, was er uns zu sagen hat. Das ist das Entscheidende. Und kein Wunder, dass der Satan dieses Ziel verfolgt hat, den ersten Menschen auf dieser Erde das Wort Gottes zu nehmen, das Wort Gottes zu rauben. Und es ist ihm ja leider auch gelungen. Sollte Gott gesagt haben, dieses Wort verstehen viele so, als ob der Satan in Frage stellt, dass Gott überhaupt derartiges gesagt habe. Aufgrund einer anderen Übersetzung ist es jedoch wahrscheinlicher, dass Satan das Recht Gottes, ein solches Verbot auszusprechen, in Frage stellt. Satan tastet die Souveränität Gottes an, zu erlauben, was er will, und zu verbieten, was er will. Und da haben wir die Übersetzung vorgezogen: Gott hat wohl gar gesagt, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten. Gott hat wohl gar gesagt, woher nimmt er das Recht, so etwas zu befehlen? Aber wie wir es auch verstehen, mehr in diesem Sinne, sollte Gott gesagt haben, das heißt also, sollte er das überhaupt gesagt haben? Oder aber, Gott hat wohl gar gesagt, dass hier das Recht Gottes, die Souveränität Gottes angetastet wird. Auf jeden Fall handelt es sich hier um einen Angriff gegen das Wort Gottes. Paul Humburg sagt dazu: In dem wahrhaft ergreifenden Geschehen vom Sündenfall sehen wir sogleich im ersten Vers, dass der böse Feind seinen gesammelten und geschlossenen Angriff lenkt auf das eine dünne Band, in dem die Verbindung zwischen Gott und dem Menschen liegt, auf das Wort Gottes. Sollte Gott gesagt haben. Diese erste Frage der Schlange zeigt uns, wohin der Stoß des Feindes gerichtet ist. Das hat er schön formuliert, Pastor Paul Humburg, der ja hier in Wuppertal in der reformierten Kirche seinen Dienst getan hat und über die Grenzen Wuppertals hinaus. Hinzu kommt, und auch das haben wir versucht deutlich zu machen am vergangenen Sonntag, hinzu kommt, dass der Satan den guten Charakter Gottes anzweifelt, indem er das Wort Gottes hier verzerrt und verdreht weitergibt. Ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten. Nun, was hatte Gott gesagt? Gott hatte gesagt, du darfst essen, das hatte Gott zu Adam gesagt, nicht zu beiden, sondern zu Adam. Adam hat es offenbar der Eva weitergegeben. Darauf werden wir am nächsten Sonntag noch einmal Bezug nehmen. Gott hatte zu Adam gesagt, du darfst essen von allen Bäumen im Garten. Aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tage, da du von ihm issest, musst du des Todes sterben. Im Grundtext, im Hebräischen, ist dieses Wort vorangestellt von allen. Also, von allen Bäumen darfst du essen. Von allen Bäumen im Garten darfst du essen. Luther hat übersetzt mit, du darfst essen von allen Bäumen im Garten. Ist ja auch richtig, sinngemäß auch richtig. Aber im Grundtext wird es sogar noch betont. Gott betont also das, was er dem Menschen erlaubt, was er ihm gestattet. Du darfst essen von allen Bäumen im Garten. Nur von diesem einen Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen darfst du nicht essen. Das, was Gott also erlaubt, wird betont. Der Satan macht es anders. Da gibt es auch zwei Möglichkeiten, das zu verstehen. Einmal in dem Sinne, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten, das heißt von keinem einzigen Baum im Garten. Oder aber, dass wir es so verstehen, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten, sollte er euch etwas vorenthalten wollen, dass ihr wohl von bestimmten Bäumen essen dürft, aber nicht von allen Bäumen? Nun, man kann es so oder so deuten. Auf jeden Fall legt Satan die Betonung auf das, was Gott verbietet. Gott legt die Betonung auf das, was er erlaubt. Satan auf das, was Gott verboten hat. Und das bedeutet, dass Satan dem Menschen deutlich machen will, hört mal, Gott ist der große Spielverderber. Er gönnt euch nichts. Und das ist eben die Frage, ist das so, dass Gott uns nichts gönnt? Und vielleicht haben wir ja tatsächlich manchmal diesen Eindruck, als sei Gott ein harter Mann. Ich dachte an das Gleichnis von den anvertrauten Zentnern, wo ja dieser eine Knecht zu dem Ergebnis kommt in seinem Herzen und das auch äußert seinem Herrn gegenüber, du bist ein harter Mann. Kann das sein, dass wir auch manchmal den Eindruck haben, Gott sei ein harter Mann? Gott ginge nicht barmherzig und liebevoll und trostreich genug mit uns um. Kann das sein, dass wir das manchmal in unserem Herzen tragen, dass da Bitterkeit da ist in unserem Herzen? Dass Gott es im Grunde genommen ist, der unserem Glück im Wege steht. Ich sage es noch einmal, Gott ist der große Spielverderber. Und wenn er uns auch das eine oder andere gestattet, nehmen wir die eine andere Möglichkeit hier der Deutung, wenn er uns auch das eine oder andere gestattet, so enthält er uns doch das Beste vor. Das Beste gönnt er uns nicht. Das ist die Taktik Satans bis in unsere Zeit hinein. Gelingt es dem Satan, dass sich dieses Bild in unserem Inneren festsetzt, dann haben wir verlorenes Spiel. Es kommt alles darauf an, welche Sicht von Gott wir haben. Wir haben ja nun die Bibel vor uns und das ist die einzige Möglichkeit, Gott zu erkennen, in seinem Wort eine Klarheit darüber zu bekommen und mehr Klarheit darüber zu bekommen, wer Gott eigentlich ist, welches Wesen er eigentlich hat. Und wenn es dem Satan gelingt, uns das rechte biblische Bild von Gott zu rauben, dann hat er gewonnen. Und dann haben wir verloren. Es gibt unzählig viele Beispiele in der Bibel für Gottes Güte und Fürsorge. Und es ist durchaus nicht so, dass Gott uns das, was wirklich gut für uns ist, vorenthält. Und er gibt uns nicht nur Gutes, sondern er gibt uns das Beste. Ich wurde an die Geschichte Josefs erinnert. Als Josef sich seinen Brüdern, die ihn nach Ägypten verkauft hatten, zu erkennen gegeben hatte und ihnen vergeben hatte, hatte ihnen im Grunde genommen in seinem Herzen schon längst vergeben, als er ihnen dann aber auch den Zuspruch der Vergebung geben konnte, da lädt er sie ein, zusammen mit ihren Familien nach Ägypten zu kommen, auch mit ihrem Vater, um dort in Ägypten die Zeit der Hungersnot zu überstehen. Er lädt sie ein und auch Pharao unterstützt diese Einladung mit folgenden Worten. Wir lesen das 1. Mose 45, Vers 18. Hören wir uns das einmal an. Was Pharao sagt, kommt zu mir, ich will euch das Beste geben in Ägyptenland, dass ihr essen sollt das Fett des Landes. Nicht nur etwas Gutes in Ägyptenland, sondern das Beste will ich euch geben. Das ist im Grunde genommen Gottes Art. Gottes Art ist es, uns das Beste zu geben. Das Beste, nicht nur Gutes. Als der verlorene Sohn nach Hause kommt, da läuft ihm der Vater entgegen. Der Vater sehnt sich danach, dass der Sohn nach Hause kommt. Er liebt seinen Sohn immer noch. Er sieht ihn von Weitem und er läuft ihm entgegen und er umarmt ihn, hört sich das Schuldbekenntnis an, geht gar nicht darauf ein, umarmt ihn. Und dann spricht er anschließend zu seinen Knechten, bringt schnell das beste Gewand her und zieht es ihm an und gibt ihm einen Ring an seiner Hand und Schuhe an seine Füße und bringt das gemästete Kalb, schlachtet es, lasst uns essen und fröhlich sein, denn dieser Sohn, dieser mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden, er war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Bringet herbei das beste Gewand. Nicht nur irgendein schönes Gewand aus der Kleiderkammer, sondern bringt das beste Gewand herbei. Und bringt es schnell herbei. Das heißt, der Vater kann es kaum erwarten, mit seinem Sohn ein fröhliches Fest zu feiern, weil er ihn wieder hat. Dieser mein Sohn war tot, er ist lebendig geworden. Er ist wieder lebendig geworden. Ich habe meinen Sohn wieder. Und ich denke einmal, das klingt nicht gerade nach einem muffigen, verstaubten und freudlosen Christenleben. Es ist so, Gott kann es gar nicht erwarten, uns nicht nur Gutes zu tun, sondern uns das Beste zu schenken. Das wollen wir einmal dick unterstreichen. Bringet her das Beste, Gefand. Man möchte die Frage stellen, ja, wie ist das denn? Wir wünschen uns dieses und jenes und beten so lange schon um bestimmte Dinge und Gott tut nichts, er unternimmt nichts. Es regt sich nichts. Wie ist das denn eigentlich mit dem schnellen Handeln und schnellen Eingreifen Gottes, um uns das Beste zu geben, das, was er für uns im Sinn hat? Nun, vielleicht, es muss nicht so sein. Gott hat unterschiedliche Gründe, warum er manchmal lange wartet, bis er uns das Beste geben kann. Aber vielleicht wartet er auf ein Schuldbekenntnis. Vielleicht wartet er darauf, dass du wie der verlorene Sohn, auch als einer, der schon gefunden worden ist und gewonnen worden ist für den Herrn Jesus Christus, einmal grundsätzlich ganz neu sagst, Herr, ich habe mich hier versündigt. Ich bin schuldig geworden. Vergib mir bitte. Vielleicht wartet Gott darauf, dass du Buße tust, ganz neu. Wir beten ja darum, dass der Herr uns eine Belebung schenkt auch in der Gemeinde. Und wenn der Herr uns eine Belebung schenkt in der Gemeinde, dann geht das nie anders als über den Weg der Beugung, der Demütigung vor Gott, der Buße, des Umdenkens. Dass wir Gott Recht geben, ganz neu Recht geben, in dem, was er uns zu sagen hat über unser Herz und über unser Leben. Und dass wir dann glauben können, ganz neu, dass das Blut Jesu, des Sohnes Gottes, uns reinigt von aller Sünde. Das ist wunderbar, wenn uns das dann wieder ganz neu geschenkt wird, wenn die Gnade uns wieder aufleuchtet. Wenn wir uns wieder freuen können über die Vergebung unserer Sünden und dass der Herr Jesus unser sündiges Wesen mit ans Kreuz genommen hat. Dass uns Golgatha wieder kostbar ist. Aber vielleicht wartet der Herr darauf, dass du endlich kapitulierst, ganz neu kapitulierst und bekennst, Herr, ich bin vor dir schuldig geworden. Ich habe gegen dich gesündigt. Nicht in erster Linie gegen Menschen. Das mag auch sein. Vielleicht musst du da auch was in Ordnung bringen. Aber in erster Linie gegen Gott. An dir allein habe ich gesündigt und Unrecht vor dir getan. Und dass Gott dir dann das Beste schenken kann, ja? Das, was er für dich vorgesehen hat, was es auch immer sein mag. Also es klingt nicht, was wir lesen in der Bibel. Es klingt nicht nach einem freudlosen Dasein in der Gemeinschaft mit Gott. Im Gegenteil. Aber wenn die vielen Beispiele in der Bibel nicht ausreichen sollten, uns das Misstrauen unseres Herzens gegenüber Gott zu nehmen, dann wollen wir nach Golgatha schauen, ihr Lieben. Und wenn ich Probleme habe mit dem Wesen Gottes, oder sagen wir es so, wenn ich Probleme habe mit dem Handeln Gottes in meinem Leben, wenn ich bestimmte Dinge nicht einordnen kann, wenn ich nicht weiß, warum, Herr, warum hast du das so gemacht oder warum tust du das so? Ich verstehe das nicht. Dann ist es für mich immer die entscheidende Hilfe, dass der Heilige Geist meine Blicke lenkt nach Golgatha hin, auf den Gekreuzigten. Und dann weiß ich, auch wenn ich bestimmte Dinge nicht verstehen kann, auch wenn ich bestimmte Dinge nicht einordnen kann, Gott hat mich lieb. Gott hat mich unbedingt lieb, sonst hätte er nicht seinen einzigen Sohn für mich geopfert. Golgatha ist für mich immer wieder der Fixpunkt. Golgatha ist für mich die großartige Möglichkeit, einen tiefen Einblick zu gewinnen, vielleicht ganz neu einen tiefen Einblick zu gewinnen in das Herz Gottes. Gottes Herz schlägt für mich. Er liebt mich. Er liebt mich voraussetzungslos. Gott gibt sein Bestes, sein Allerbestes. Das Beste, was er besessen hat, seinen geliebten Sohn, seinen Liebling, den Liebling seines Herzens. Dies ist mein lieber Sohn, an welchem ich wohlgefallen habe. Ich habe es mir heute Morgen noch durchgelesen im Matthäusevangelium, dass das Gottes Zeugnis ist über seinem Sohn. Dies ist mein lieber Sohn, an welchem ich Wohlgefallen habe. Er ist der Einzige, der über diese Erde gegangen ist, an dem Gott sein Wohlgefallen hat. Er ist der Einzige, der den Willen des Vaters immer gerne getan hat. Er ist der Einzige, der den Vater über alles geliebt hat und seinen Nächsten wie sich selbst. Er ist der Einzige. Und Gott gab ihn, um mir seine Gerechtigkeit zuzurechnen. Ich darf es im Glauben erfassen. Nun bin ich auch einer, der Gott wohlgefällig ist, in Christus, in seiner Stellvertretung, nirgendwo anders. Also ich schaue nach Golgatha, ich schaue auf den Gekreuzigten. Paulus sagt, dass Gott ihn dahingegeben hat, dass er ihn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Er hat uns das Allerbeste gegeben. Er will uns nichts vorenthalten, was gut und was recht und was nützlich für uns ist. Wenn uns das nicht überzeugt, ihr Lieben, dann weiß ich nicht, was Gott noch tun soll. Er hat alles getan, für dich und auch für mich. Gott ist kein harter Mann. Er ist nicht einer, der uns nichts gönnt oder der uns das Beste vorenthalten will. Sondern er ist einer, der sich selbst für uns gegeben hat, das Allerbeste. Und er ist einer, der alles in unserem Leben zum Besten dienen lässt. Das bekannte Wort aus Römer Kapitel 8, 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge ohne Ausnahme zum göttlich Besten dienen. Was ist das göttlich Beste? Dass wir gleich sein sollten dem Bilde seines Sohnes. Was ist gemeint im Zusammenhang? Die Vollendung. Zunächst einmal nicht der Weg der Heiligung, auf dem wir umgestaltet werden in das Bild Christi. Das ist auch wichtig. Aber im Zusammenhang geht es um die Vollendung. Es geht um die Verherrlichung. Es geht um das Ziel ewiger Herrlichkeit. Und das ist das Allerbeste, dass Gott uns zu diesem Ziel der Vollendung ewiger Herrlichkeit führt. Und dazu, zu diesem Ziel, um dieses Ziel zu erreichen, lässt er alle Dinge ohne Ausnahme, die uns angenehmen Dinge, den Sonnenschein, aber auch die uns unangenehmen Dinge, die sehr leidvollen Dinge, zum Besten, zum göttlich Besten dienen. Es geht also nicht um die Frage, was halte ich von irgendeiner Sache, wie sehe ich das an, ist das das Beste für mich, sondern es geht um die Frage, was hält Gott von irgendeiner Sache? Was hält er für das Beste für mich? Und so sehen wir, Gott hat immer das Beste mit uns im Auge. Immer. Wollen wir das nicht vergessen? Und nun sehen wir, jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Ich habe das noch einmal ergänzt, was wir am vergangenen Sonntag versucht haben, deutlich zu machen. Satan versucht uns also, diese Sicht zu nehmen. Er tastet den Charakter Gottes an, er tastet zunächst einmal die Souveränität Gottes an, das Recht zu handeln, zu sagen, zu befehlen, zu erlauben, was er will, aber dann eben auch den Charakter Gottes. Und nun sehen wir, dass er auf dieser Schiene weitermacht, im Folgenden, wie er im Gespräch mit Eva Gott schlicht und einfach in ganz frecher, unverschämter Weise zum Lügner macht. Gott hatte zu Adam gesagt, denn an jenem Tage, an dem du davon issest, musst du des Todes sterben. Und Satan sagt zu Eva, ihr werdet keineswegs des Todes sterben. Das heißt, er stellt Gott als einen Lügner hin. Und gleichzeitig verspricht er ihr ein Dasein auf Augenhöhe mit Gott. Vers 5. Und das Weib sah, sondern Gott weiß, an dem Tage, da ihr davon esset, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Also ein Leben auf Augenhöhe mit Gott. Er stellt Gott und sein Wort als Lüge dar und sich selbst und sein Versprechen als Wahrheit. Und genau das tut er auch heute noch. Es gibt da ein Wort aus dem Propheten Jesaja, da fällt es uns gar nicht schwer, die Parallele zu ziehen zu unserer Zeit, in der wir leben. Jesaja Kapitel 5, Vers 20. Wehe denen, die Böses Gut und Gutes Böse nennen, die aus Finsternis Licht und aus Licht Finsternis machen, die aus sauer süß und aus süß sauer machen. Zu allen Zeiten, auch in den besten Zeiten, wurden Gottes Gebote übertreten, aber es gibt Zeiten, in denen das Böse ausreift, in unverschämter Weise ausreift. Und in solchen Zeiten braucht der Mensch immer mehr neue Reize. Ich war das, was er bisher hatte, an Lusterfüllung, das reicht nicht mehr aus und es wird immer perverser, es wird immer stärker das Verlangen nach irgendwelchen Kicks oder wie man das heute nennt. Das können wir überall beobachten, besonders auf dem Gebiet der Sexualität, aber auch auf anderen Gebieten. Und das liegt einfach daran, weil die Sünde den Menschen betrügt, weil der Satan den Menschen betrügt. Der Mensch bleibt letztlich in der Unabhängigkeit von Gott unerfüllt und unbefriedigt. Lloyd Jones erzählt von einem ehemaligen Kollegen, der mit ihm zusammen Medizin studiert hatte und inzwischen drogenabhängig geworden war. Er fragte ihn: Wie bist du bloß so weit gekommen? Die Antwort lautete, dass er schon immer zu viel getrunken habe, dass er aber an den Punkt gekommen sei, an dem der Alkohol bei ihm nicht mehr die gewünschte Wirkung erzielte. Er brauchte aber dieses Gefühl und darum begann er mit Drogen. Und so geht es immer weiter, ja? Irgendwo nimmt es seinen Anfang, aber dann braucht man mehr, man ist unbefriedigt, man braucht mehr und mehr und mehr Reize. Genauso ist das. Der Mensch braucht immer mehr, um seine Lust zu befriedigen, wenn er nicht unter der Kontrolle Gottes bleibt. Und solche Zeiten, in denen also das Böse in einem besonderen Maße zur Ausreife kommt, solche Zeiten sind besonders dadurch gekennzeichnet, dass man das Böse gut und das Gute böse nennt. Das sind Zeiten, in denen das Gericht Gottes nahe bevorsteht. Das sind Zeiten, die dem Gericht Gottes unmittelbar vorausgehen. Das hat es immer gegeben, wir lesen das auch in der Bibel, die Zeit vor Noah, vor der Sintflut, war eine solche Zeit. Da reift das Böse derart aus, dass man nicht nur die Gebote Gottes verletzt und übertritt, sondern dass man aus Gut Böse und aus Böse Gut macht. Aus Licht Finsternis, aus Finsternis Licht. Dass man das, was süß ist, sauer nennt und was sauer ist, süß nennt. Und ich denke, wir leben in einer solchen Zeit. Die biblischen Werte, die man früher noch in unserer Gesellschaft akzeptiert hat, werden nicht nur mit Füßen getreten, werden nicht nur verachtet, sondern sie werden als überholt und als menschenfeindlich angesehen. Das, was wir also in der Bibel an Werten haben und was unseren Vätern auch noch heilig gewesen ist, vielleicht auch nur von ihrem natürlichen Empfinden her, wir denken an das Thema der Homosexualität oder auch an das Thema der Abtreibung, das, was sie von ihrem natürlichen Empfinden, nicht einmal nur von der Bibel, sondern von ihrem natürlichen Empfinden her abgelehnt und verabscheut haben, das ist heute salonfähig. Das gilt als etwas Gutes, was der Mensch ausleben soll. Und wehe denen, die sich dagegen stellen. Wehe denen, die das Böse nennen. Sie machen sich der Diskriminierung schuldig. Das ist also unsere Zeit, in der wir stehen. Genau das, was hier Jesaja damals sagen musste. Wehe denen, die Böses Gut und Gutes Böse nennen, die aus Finsternis Licht und aus Licht Finsternis machen, die aus sauer süß und aus süß sauer machen. Genau das ist es, was Satan hier getan hat. Er stellt Gott, der doch die Wahrheit ist, als Lügner hin und sich selbst, der Vater der Lüge ist, als den Wahrhaftigen hin. Er verdreht alles. Satan verleugnet die Wahrheit Gottes. Ihr werdet keineswegs sterben. Gott hat euch angelogen. Hier lässt er die Katze aus dem Sack. Er leugnet, dass es ein schreckliches Gericht geben wird für alle, die Gott ungehorsam sind. Und er verspricht dem Menschen Unabhängigkeit, er verspricht ihm Freiheit, Lebensweisheit, ein erfülltes Leben. Ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und das heißt, ihr werdet die Entscheidung über das, was für euch gut und was für euch schlecht ist, was gut und was böse ist, nicht mehr Gott überlassen. Diese Entscheidung, die werdet ihr jetzt selbst treffen. Sagt Gott ab, kehrt ihm den Rücken zu und dann seid ihr frei, selbst zu entscheiden, was gut und was böse ist. Genau das ist es, was Satan hier meint. Und er versucht ihnen deutlich zu machen, dass es genau das ist, was Gott verhindern will. Um jeden Preis verhindern will. Warum? Weil Gott selbst die Ehre haben will, und zwar ganz alleine. Weil Gott alleine mächtig sein will. Weil er niemanden neben sich dulden will. Genau das Bild ist es, was Satan hier den beiden ersten Menschen, zunächst einmal Eva, vermittelt. Sondern Gott weiß, und deshalb will er nicht, dass ihr vom Baum der Erkenntnis des Bösen, des Guten und Bösen esst. Gott weiß, an dem Tage, da ihr davon esset, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott. Und wissen, was gut und böse ist. Ihr werdet Gott nicht mehr nötig haben. Ihr könnt euren Weg unabhängig von ihm gehen. Selbstständig, autonom oder wie wir es auch immer bezeichnen wollen. Gott will euch nur in Unterordnung halten. Er will euch knechten. Er will euch in Abhängigkeit halten. Und in dem Augenblick, da ihr euch davon löst, bedeutet das für euch wahres Glück. Satan verspricht das Glück, das große Glück, und stürzt den Menschen ins Unglück, ins große Elend hinein. Von einem erfüllten Leben, unabhängig von Gott, kann ja nun wahrhaftig nicht die Rede sein. Und wir alle, die wir in der Sünde gelebt haben, bevor wir zum Glauben an den Herrn Jesus gekommen sind, wissen ja, wie das ist. Wir kennen doch den Unterschied, oder nicht? Wir wissen doch, wie das ist. Ein Leben ohne den Herrn Jesus und ein Leben mit ihm. In der Vergebung der Sünden, in der Gemeinschaft mit dem Herrn, in seiner Nachfolge. Wir kennen doch den Unterschied, oder nicht? Es gibt kein Glück außerhalb von Gott. Und so verfolgt Satan mit dem Angriff auf Gottes Wort und den Charakter Gottes das Ziel, dem Menschen ein tiefes Misstrauen gegen Gott ins Herz zu säen und sein Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. Im Grunde genommen ist alles gottlose Wesen und alles Unglück in dieser Welt hierauf zurückzuführen. Und dieses tiefe Misstrauen gegen Gott und gegenüber seinem Wort sitzt auch in unserem Herzen drin. Es steckt tief drin in meinem Herzen. Und es kann nur überwunden werden durch die Gnade Jesu. Nur weil es einen gegeben hat, der Gott absolut vertraut hat, der niemals dem Wort Gottes misstraut hat und dem Charakter Gottes misstraut hat, bis hin ans Kreuz. Weil es einen gegeben hat, der dieses Misstrauen stellvertretend für uns gesühnt hat durch sein Blut. Darum können wir dieses Misstrauen, dieses angeborene Misstrauen in unserem Herzen, diese Ursünde überwinden durch Gottes Gnade. Das ist die einzige Chance, die wir haben, in der Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus Christus, diesen Angriffen von Seiten der Finsternis, von Seiten des Satans, der alten Schlange, zu widerstehen. Gott mag uns dazu viel Gnade geben und wir werden schauen am kommenden Sonntag, was denn nun Eva in ihrem Verhalten dem Satan gegenüber falsch gemacht hat. Ja, und wovor wir uns zu hüten haben. Amen.